Wir haben mit dieser Studie an der Europäischen Diabetestagung teilgenommen. EASD steht für European Association for the Study of Diabetes, also im Jahr 21. Wir sind schon vor Beginn des virtuellen Kongresses vom Kongresskomitee angeschrieben worden, dass unsere Studie als Kongresshighlight ausgemacht wurde.
Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda für alle, die mitreden wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Gesprächsstoff, dem Forschungspodcast der Hochschule Fulda für alle, die mitreden wollen. Jeder von uns kann seine eigene Geschichte der vergangenen 2 Jahre erzählen. Die Fragen, Ängste, Wünsche, die die Pandemie in uns auslöst. Die Verhaltensänderungen, der Umgang mit den Informationen, die Unsicherheit. Wenn das Leben aufgrund einer Erkrankung sowieso strengeren Regeln unterworfen ist, kann ein solcher Einschnitt einiges durcheinander bringen. Welche Auswirkungen die vergangenen 2 Jahre auf Menschen mit Diabetes hatten, hat das Team um Professor Dr. Claudia Eberle vom Fachbereich Pflege und Gesundheit in einer systemischen Literaturrecherche und Meta-Analyse untersucht. Wie eine solche Analyse aussieht und was sie herausgefunden haben, das erklärt mir Professor Dr. Eberle in dieser Folge. Herzlich willkommen bei Gesprächsstoff.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Professor Eberle, bevor wir in Ihre Studie einsteigen, möchte ich gern über Diabetes als Erkrankung sprechen. Wie unterscheiden sich denn Typ 1 und Typ 2 Diabetes?
Also zunächst ist Diabetes mellitus eine Volkskrankheit und das ist auch eine globale Volkskrankheit. Mit Blick auf die IDF, die International Diabetes Federation, zählten wir im Jahr 2021 537 Millionen Erwachsene mit Diabetes. Nun ist Diabetes nicht gleich Diabetes und Sie haben völlig recht, wir unterscheiden Typ 1 Diabetes, aber auch Typ 2 Diabetes, im Übrigen Typ 3 Diabetes, andere Diabetesformen, aber eben auch Schwangerschaftsdiabetes, den Gestationsdiabetes. Und Diabetes ist eine sehr facettenreiche Erkrankung. Mit Blick auf den Typ 1 Diabetes sprechen wir von einer Autoimmunerkrankung, bei der sich das eigene Immunsystem gegen die körpereigene Insulinproduktion der Bauchspeicheldrüse richtet und letztlich die insulinproduzierende Beta-Zelle zerstört wird. Also kurzum, aus pathophysiologischer Sicht endet das bei einem absoluten Insulinmangel. Und aus therapeutischer Sicht sind Typ-1-Diabetiker somit immer mit einer Insulintherapie zu versorgen.
Das sind dann die Patienten, die sich Insulin spritzen müssen?
Richtig, genau. Und zwar ausnahmslos, genau. Beim Typ-2-Diabetes sprechen wir von einer klassischen Stoffwechselerkrankung, bei der pathophysiologisch die Insulinresistenz im Mittelpunkt steht, also die Unempfindlichkeit in Bezug auf das Hormon Insulin. Und anfangs versucht der Körper noch durch eine Überproduktion von Insulin dieser Stoffwechselentgleisung, so möchte ich es formulieren, entgegenzuwirken. Aber letztlich wird dann doch zu wenig Zucker in die Körperzelle transportiert und aus pathophysiologischer Sicht resultiert dann ein relativer Insulinmangel. Und aus therapeutischer Sicht wird der Typ-2-Diabetes zunächst bei vielen Patienten mit einer nicht-medikamentösen Basistherapie versorgt. Häufig wird dann die Therapie eskaliert, indem man eine medikamentöse Therapie zur Basisversorgung ansetzt und nicht selten die Therapie weiter eskaliert auf eine Insulintherapie mit und ohne medikamentöse Therapie, aber immer unter Beachtung der Basistherapie.
Wie sieht denn eine nicht-medikamentöse Therapie aus? Was wird da gemacht?
Also die Patienten werden bei der Erstdiagnose Diabetes geschult. Die bekommen eine sogenannte Diabetes-Schulung, werden auf Lifestyle-Maßnahmensänderungen geschult, insbesondere mit Blick auf das Ernährungsverhalten, auf das Bewegungsverhalten, lernen Kohlenhydrate einzuschätzen, auch zuschätzen, den sogenannten KI-Faktor zu berechnen.
Jetzt habe ich Typ 1 und Typ 2 natürlich schon gehört. Schwangerschaftsdiabetes kam ja auch schon mal so in meinem Umfeld. Aber was sind denn die anderen Typen, von denen Sie gesprochen haben?
Also Typ 3 Diabetes fasst andere Diabetes-Typen zusammen, die letztlich ganz heterogener Art sind. Das sind unterschiedliche genetische Diabetesfaktoren mit abgebildet. Das sind auch medikamentös verursachte Diabeteserkrankungen mit abgebildet oder eben hormonell bedingte Diabeteserkrankungen. Also ist eine heterogene Gruppe anderer Diabetesformen, die pathophysiologisch nichts mit dem Typ 1, dem Typ 2 oder aber auch dem Schwangerschaftsdiabetes zu tun haben. Und der Schwangerschaftsdiabetes, das ist eine Stoffwechselstörung, letztlich eine Glukosetoleranzstörung, die erstmals in der Schwangerschaft auftritt. Es ist im Übrigen die häufigste Komplikation einer Schwangerschaft und ist häufig mit negativen Auswirkungen für Mutter und Kind in der Schwangerschaft, aber eben auch postnatal, also nach der Schwangerschaft, assoziiert. Und mit Blick auf die Mutter könnten das beispielsweise Begleiterkrankungen sein, wie eine arterielle Hypertonie, also Bluthochdruck, eine Präeklampsie, eine vorzeitige Entbindung des Kindes mittels Kaiserschnitt. Langfristig ist ein Schwangerschaftsdiabetes bei den Frauen häufig mit der Entwicklung eines Typ-2-Diabetes assoziiert, auch Jahre nach der Entbindung des Kindes und im Übrigen auch mit kardiovaskulären Erkrankungen assoziiert, auch Jahre nach der Entbindung des Kindes. Und mit Blick auf den kindlichen Stoffwechsel ist eine Gestationsdiabetes-Stoffwechsellage beim Kind mit einer Hyperglykämie oder einer Hyperinsulinämie assoziiert. Heißt, klinisch sind die Kinder makrosom, also groß, aber nicht reif entwickelt, haben ein hohes Geburtsgewicht. Es kommt häufiger zu Geburtskomplikationen, Schulterdyszokie und Ähnliches. Und auch diese Kinder sind langfristig dann zum Typ-2-Diabetes oder Adipositas assoziiert. Also es gibt kurz- und langfristige Assoziationen, sowohl bei Mutter als auch bei Kind.
Okay, jetzt haben wir zumindest einen groben Überblick, was die Erkrankung Diabetes eigentlich bedeutet und wie sie auch therapiert wird. Was haben Sie sich jetzt in Ihrer Studie genau angeschaut?
Also wir haben eine Meta-Analyse von 33 Studien aus 10 Ländern bei über 4.700 Patienten durchgeführt. Und letztlich muss man sagen, aus wissenschaftlicher Sicht, also mein Schwerpunkt ist zum einen die fetale Programmierung, das ist die generationsübergreifende Prägung von Diabetes, aber auch kardiovaskulären Erkrankungen, zum anderen aber eben auch digitale Diabetes-Unterstützungen. Ist das eine ganz spannende Studie, weil, und Sie haben es im Intro ja schon gesagt, wir alle durch die Pandemie Änderungen unseres Alltags erfahren haben. Und bei Menschen mit Diabetes waren die Einschnitte in der Regel noch heftiger als bei Menschen ohne Diabetes. Und Menschen mit Diabetes gelten natürlich auch zum Risikokollektiv einer Covid-19-Erkrankung. Nicht nur einer Covid-19-Erkrankung, aber eben auch einer Covid-19-Erkrankung. Und im Lockdown haben sich natürlich auch die Gesundheitsstrukturen, also die Gesundheitsversorgungsstrukturen geändert, sowohl für die Patienten als auch für die Therapeuten. Also war es ganz, ganz wichtig, vor dem Hintergrund evidenzbasierte Daten zu generieren, die zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht vorlagen. Und letztlich war Hintergrund dieser Studie zu untersuchen, welchen Effekt hat die Pandemie, aber insbesondere eben auch der Lockdown auf Menschen mit Diabetes. Und vor dem Hintergrund haben wir dann diese Meta-Analyse durchgeführt, getrennt für Menschen mit Typ-1-Diabetes, aber eben auch für Menschen mit Typ-2-Diabetes. Und um das Ergebnis vorwegzunehmen, hat unsere Analyse gezeigt, dass die Auswirkungen des Lockdowns auf Menschen mit Typ-1-Diabetes unterschiedlich ausfielen im Vergleich zu Menschen mit Typ-2-Diabetes. Das war für uns alle ein doch erstaunliches Ergebnis. Und wir haben gesehen, dass Menschen mit Typ-1-Diabetes im Schnitt sogar eine Verbesserung der Stoffwechsellage aufwiesen, während Menschen mit Typ-2-Diabetes eine kurzfristige Verschlechterung ihrer Blutzuckerstoffwechsellage zeigten.
Wie kann denn die Notwendigkeit, dass ich weniger Menschen treffe, weniger nach draußen gehe, Einfluss auf meine Erkrankung nehmen? Können wir das ein bisschen genauer erklären?
Also letztlich sind das ganz vielschichtige Effekte. Und man muss Menschen mit einer Autoimmunerkrankung da auch anders betrachten als Menschen mit einer Stoffwechselerkrankung. Soll heißen, es macht durchaus einen Unterschied, welche Form der Diabetes mellitus Erkrankung liegt im Einzelfall vor. Und so haben wir das auch in unseren Studien gesehen.
Ja.
Jetzt haben Sie völlig recht. Durch diese Lockdown-Maßnahmen sind Kontakte reduziert worden, massiv Kontakte reduziert worden für die Patienten, für Typ-1-Diabetiker, Typ-2-Diabetiker, aber eben auch für Therapeuten. Und das Ziel dieser Maßnahme war natürlich, die Pandemie zu bremsen. Ich möchte nicht sagen zu brechen, aber letztlich eine Verlangsamung des Verlaufs herbeizuführen. Mhm. Jetzt haben wir gesehen, dass unsere Typ-1-Diabetes-Gruppe anders auf solche Maßnahmen reagiert hat. Und wir haben unsere Untersuchungen an der Typ-1-Diabetes-Gruppe gemacht an 25 Studien, basiert auf 2881 Patienten. Und wir haben gesehen, dass die meisten dieser Patienten vor der Pandemie, also auch vor dem Lockdown, schon mit einem digitalen Unterstützungssystem versorgt waren.
Digitales Unterstützungssystem werden wahrscheinlich nicht alle kennen. Was ist das genau?
Es gibt unterschiedliche digitale Unterstützungssysteme. Wir haben gesehen, das ließ sich ganz einfach auswerten, dass die Patienten mit sogenannten kontinuierlichen Glukosemesssystemen versorgt werden, sogenannte CGM oder aber auch FGM-Geräte, also kontinuierlichen Gewebeglukosemessungen. Und die Patienten sind natürlich auf die Anwendung dieser digitalen Unterstützungssysteme geschult. Soll heißen, die wissen, diese Anwendung zu nutzen, und kontinuierliches Gewebemonitoring in beiden Fällen erlaubt natürlich eine Verbesserung der Qualität der Diabeteseinstellung. Einfach deshalb, weil ich in beiden Fällen viel mehr Blutzuckerwerte, viel mehr Daten meines aktuellen Stoffwechsels, aber dann auch zur Nutzung im Sinne einer Verbesserung des Stoffwechsels zur Verfügung habe. Viel mehr, als wenn ein Patient in Anführungsstrichen nur blutig Blutzucker messen würde, beispielsweise 3 bis 5 Mal am Tag. Das ist im Einzelfall unterschiedlich. Aber mit Hilfe solcher Unterstützungssysteme habe ich entweder nahezu rund um die Uhr, beispielsweise im 5-Minuten-Takt, Blutzuckerwerte zur Verfügung oder aber auch intermittierend, die ich dann beispielsweise im 8-Stunden-Takt abrufe mit einem Trendpfeil, ob sich der Blutzuckerwert nach oben oder nach unten bewegt. In beiden Fällen habe ich mit dieser Unterstützung einen sehr guten Einblick in die individuelle Stoffwechsellage. Und das lässt sich natürlich im Alltag, aber eben auch in solchen Lockdown-Phasen sehr gut zu einer verbesserten Blutzuckereinstellung nutzen.
Ich kenne solche Systeme aus dem Freundeskreis. Eine Bekannte von mir hat so einen kleinen Sensor, also um das unseren Hörern auch ein bisschen bildlich zu machen. Mhm. Das ist ein Sensor, den sie am Oberarm mit einer kleinen Nadel praktisch befestigt und der dann, ich glaube, 2 Wochen, wenn ich mich nicht irre, hängen bleibt. Und der sendet wirklich kontinuierlich Daten an ihr Mobiltelefon, so dass sie vor jedem Essen, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, nachschauen kann, wie entwickelt sich mein Wert gerade, wie viel muss ich spritzen. Und sie hat mir mal erzählt, dass das für sie wirklich eine absolute Bereicherung im Vergleich zu vorher ist, weil sie sich viel sicherer fühlt im Umgang mit ihrer Erkrankung.
Und genauso ist es. Also Sie bringen gerade ein Beispiel für ein sogenanntes FGM-System. FGM steht für Flash Glucose Monitoring. Und wenn Ihre Bekannte das sozusagen mindestens alle 8 Stunden abruft, also scannt, diesen Sensor scannt, dann stehen ihr fast rund um die Uhr die Daten ihrer eigenen Blutzuckerstoffwechsellage zur Verfügung. Dieser Sensor kann so im Schnitt bis zu 14 Tagen getragen werden. Also ist auch von der Seite komfortabler, muss man sagen, weil sich die Patienten einfach auch weniger blutiger stechen müssen. Das wird dadurch nicht ersetzt, aber doch reduziert. Und ja, Sie haben es schon gesagt, die Therapiesicherheit, aber letztlich auf beiden Seiten, sowohl bei den Patienten als auch bei den Therapeuten, ist dadurch enorm gestiegen. Also Unsicherheiten in Bezug auf das Ernährungsverhalten, auf das Bewegungsverhalten, auch auf Tagesschwankungen. Das alles hat sich damit verbessert dahingehend, dass diese, wir nennen das Offset-Messungen, also die Messungen, die man aus Unsicherheit zusätzlich zur therapeutischen Anordnung macht, dass diese Messungen deutlich reduziert sind, weil diese Messsysteme wirklich sehr viel Sicherheit vermitteln. Mhm. Und das erlaubt natürlich dann auch ein höheres Maß an Lebensqualität. Und darum geht es ja auch.
Und das reduziert wieder Stress und ist wieder gut für die Erkrankung.
Genau so ist es. Also Stress ist aus medizinischer Sicht häufig mit höheren Cortisol-Leveln, das ist das Cortisol-Hormon, assoziiert, was häufig mit einem Blutzuckeranstieg verbunden ist, was aber auch meist mit schlechteren Schlafqualitäten oder so einhergehen kann. Und auch das wirkt Ihnen direkt auf die Blutzuckerstoffwechsellage. Und wenn ich hier natürlich eine Therapiesicherheit geben kann, Ängste reduzieren kann, die Schlafqualität verbessern kann, dann habe ich auch darüber positive Effekte auf die Blutzuckereinstellung.
Wenn ich das so höre, wäre mein erster Gedanke, dass bei diesen Patienten durch die Einschränkung das weniger Rausgehen, den weniger Kontakt mit den Menschen und die kontinuierliche und routiniertere Lebensweise die Pandemie einen guten Einfluss haben könnte. Man hat einen regelmäßigen Ablauf, wann man isst, man geht nicht so viel raus, man hat weniger Stress. Sehe ich das richtig oder ist genau das Gegenteil passiert?
Also das müssen wir sozusagen für die Gruppe der Typ 1 Diabetiker anders betrachten als für die Gruppe der Diabetes Typ 2 Erkrankten. Wir haben jetzt eher den Fokus auf Menschen mit Diabetes Typ 1 gerichtet, denn wir haben auch in dieser und auch in anderen unserer Studien gesehen, dass vor allem Menschen mit einer Typ 1 Diabetes Erkrankung solche Unterstützungssysteme zur Verfügung stehen. Und das zeigte sich auch in dieser Studie und das trägt natürlich dazu bei, dass einfach routiniertere Tagesabläufe stattfinden können, dass ein ständiges Feedback in Bezug auf Blutzuckeranstieg durch gewisse Nahrungsmittel auch direkt gegeben werden. Ja, also wenn beispielsweise ein Apfel gegessen wird, dann sieht man den Effekt der Fructose auf den Blutzuckeranstieg direkt. Und dieser Wert geht nicht verloren, weil zu der Zeit halt nicht blutig gemessen worden wäre, zum Beispiel. Also es ist ein ständiger Lerneffekt auch da. Und ja, all das, was Sie gesagt haben, trifft auf die Gruppe der Typ-1-Diabetiker schon zu. Das haben wir in unseren Studien auch gesehen. Wir haben aber auch gesehen bei vor allem Typ-2-Diabetiker, dass einfach längere Bildschirmzeiten, auch veränderte Tagesroutine in anderer Form. Also man ist mehr zu Hause, man sitzt mehr vor dem Bildschirm. Bewegungsmöglichkeiten waren reduziert, Sportangebote sind ausgefallen, Fitnessstudios waren geschlossen. Viele dieser Monate haben sich auch im Winter abgespielt. Also die Umgebungsbedingungen waren nicht günstig, das muss man auch sagen. Dass wir gesehen haben, dass einfach diese veränderten Lifestyle-Maßnahmen sich auch negativ auf einen Stoffwechsel auswirken können. Ja. Und das haben wir vor allem bei der Diabetes mellitus Typ 2 Gruppe gesehen. Und da zeigte sich das dann aber eben auch später. Die haben diesen direkten Feedback beispielsweise über diese Unterstützungssysteme direkt ja gar nicht bekommen.
Ja, weil das ja in dem Fall nicht geht.
Genau.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie haben ja sehr viele Studien ausgewertet, 33 Studien, die das Team analysiert hat. Wie sind Sie dabei vorgegangen und woher kamen die Studien, die Sie benutzt haben? Sie haben sie ja nicht alle selber durchgeführt vorher.
Das wäre auch gar nicht möglich gewesen, nein.
Das ist ja der Unterschied zu einer Studie und einer Metastudie. Eine Metastudie beschäftigt sich mit vorhandenen Studien.
Also eine Meta-Analyse ist sozusagen ein statistisches Verfahren, das die Ergebnisse mehrerer Studien analysiert und hieraus dann ein aussagekräftiges Ergebnis errechnet. Man erhält sogenannte Meta-Ergebnisse und die erlauben genaue Aussagen. Und es war zu diesem Zeitpunkt auch richtig und wichtig. Es war auch die richtige Methode, um evidenzbasierte Daten zu erhalten. Und Sie haben es schon gesagt, wir haben 33 Studien ausgewertet aus 10 Ländern und die Länder, die waren global verteilt, wenn doch der Großteil der Länder aus Europa kam. Wir haben zum Beispiel viele Studien aus Italien vorliegen gehabt, auch aus Spanien vorliegen gehabt, dann aber auch einzelne aus Indien zum Beispiel. Und jetzt muss man kritisch schon anmerken, dass die Lockdown-Bedingungen und die Pandemie-Bedingungen nicht vergleichbar waren, also nicht ähnlich waren.
Ja.
Und auch die politischen Restriktionen nicht ähnlich waren. Ja, so hatte Spanien zum Beispiel deutlich härtere Restriktionen, als wir in Deutschland das hatten. Also um ein Beispiel zu machen, in Spanien durften sie im Lockdown nur vor die Tür gehen, wenn sie einen wirklich dringenden, nachweisbaren Grund hatten. Das war in Deutschland noch etwas gelockerter.
Ja.
Ja. Deshalb sind die Effekte nicht 1:1 von Spanien beispielsweise auf Deutschland übertragbar. Aber insgesamt konnten wir zeigen, dass sich eine signifikante Verbesserung in 72% der Studiendaten zeigte. Und letztlich nur in 16% gleichbleibende Verhältnisse oder in 12% eine Verschlechterung der Stoffwechsellage aufgezeigt werden konnte.
Das gilt jetzt für Diabetes Typ 1?
Wir sprechen nur von Typ 1 im Moment, ja, genau.
Okay, 72% der Studien zeigte eine Verbesserung. Das ist deutlich.
Das ist nicht nur deutlich, das ist sogar signifikant, was bedeutet, dass man diese analysierten Ergebnisse durchaus auf die Grundgesamtheit übertragen darf.
Was kann man denn daraus jetzt ableiten für die Lebensumstände der Patienten?
Letztlich lässt sich nicht nur für die Patienten, sondern auch für die Therapeuten was ableiten. Wir haben nämlich diese Meta-Analyse in Bezug auf den HbA1c gemacht. Das ist der sogenannte Langzeitblutzuckerwert. Und wir haben die Meta-Analyse in Bezug auf den Time in Range durchgeführt. Time in Range, also TIR abgekürzt, ist einer der neueren Parameter, die wir zur Blutzuckerstoffwechseleinstellung erhalten haben, eben über diese CGM- und FGM-Geräte. Und genau auf diese beiden Parameter haben wir unsere Meta-Analyse gestützt bei der Auswertung des Typ-1-Diabetes. Und da haben wir in beiden Fällen signifikante Verbesserungen der Blutzuckerstoffwechseleinstellung gesehen. Das heißt, mit Blick auf alle Therapeuten weiß man, wenn man diese Parameter zur Güte, zur Qualität der Blutzuckereinstellung heranzieht, dann kann man diese evidenzbasierten Daten dahingehend einfach auf den Patienten anwenden. Andersrum hat das auch eine Wirkung auf den Patienten, der tagtäglich mit diesen Systemen arbeitet. Auch er kann beispielsweise den Time in Range, TIR, abrufen und einfach schauen, bin ich denn in dem vorgegebenen Zielbereich, in dem ich sein sollte, also der Blutzucker sein sollte, oder liege ich darüber und darunter und kann entsprechend sofort darauf reagieren. Also es hat einen Effekt auf beide Seiten.
Mhm. Im Vergleich dazu, wie sieht das jetzt bei der Typ 2 aus?
Also bei der Typ-2-Diabeteserkrankung ist es so, dass uns in dieser Studie der Time-in-Range-Parameter nicht zur Verfügung stand, weil die Patienten weder ein CGM noch ein FGM zur Verfügung hatten. Also haben wir diese Meta-Analyse auf den HbA1c fokussiert. Und da haben wir gesehen, dass Menschen mit einer Typ-2-Diabeteserkrankung eine Verschlechterung des HbA1cs durch diese Lockdown-Maßnahmen erlitten haben. Nicht nur eine Verschlechterung des HbA1c, sondern wir haben auch gesehen in 3 von 4 Studien, dass das mit einer Veränderung des Körpergewichts einherging, nämlich einer Gewichtszunahme. Und das steht aus Stoffwechselsicht ja häufig zusammen oder das ist häufig assoziiert. Wir sehen das aber auch in der kurzfristigen Entwicklung. Ich möchte in dem Zusammenhang sagen, dass es Langzeitdaten in diesem Zusammenhang noch nicht gibt. Ja, da arbeiten wir aber auch andere daran. Also wir können im Moment nur kurzfristige Assoziationen bewerten.
Was sind denn Kurzzeit- und Langzeitdaten in diesem Zusammenhang?
In diesem Zusammenhang haben wir die Lockdowns ausgewertet bis zum Frühjahr 2021. Sie wissen, in Asien begann die Pandemie im Dezember 2019. Wir haben also die Daten bis zum Frühjahr 2021 eingeschlossen. Wir in Europa befanden uns in der Zeit ungefähr in der dritten Welle. Also das ist sozusagen das, was wir jetzt als kurzfristig bezeichnen würden, einfach deshalb, weil die Daten bis zu dem Zeitraum zur Verfügung standen. Langfristig würde man einen längerfristigen Zeitraum mit einbeziehen. Beispielsweise jetzt sind wir am Übergang zur fünften Welle. Also das wäre jetzt doch noch mal ein Jahr weiter in dieser Zeitspanne gedacht.
Wie war denn die Resonanz auf Ihre Ergebnisse?
Die Resonanz war unglaublich, wenn ich das so sagen darf. Wir haben mit dieser Studie an der Europäischen Diabetestagung teilgenommen, EASD. Steht für European Association for the Study of Diabetes, also im Jahr 2021. Die fand letztes Jahr virtuell statt im September. Und wir sind schon vor Beginn des virtuellen Kongresses vom Kongresskomitee angeschrieben worden, dass unsere Studie als Kongresshighlight ausgemacht wurde.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Und wurde in diesem Zusammenhang dann eben auch der Presse als solche vorgestellt. Und als diese Pressemitteilung rausging und diese Pressekonferenz stattgefunden hat, kann ich Ihnen sagen, hat mein E-Mail-Account nicht mehr stillgestanden. Also uns haben Presseberichte erreicht aus 33 Ländern, wenn ich das jetzt richtig überschaue. Indien, Australien, Sri Lanka, England, Frankreich. Also es waren wirklich globale Anfragen, aber auch Meldungen dabei. Und mit Blick auf das Journal, in dem diese Studie veröffentlicht wurde, ist es immer noch eine der meistgelesenen Veröffentlichungen. Also hat einen High Attention Score, der in den ersten 5% liegt.
Beeindruckend. Wie geht es denn jetzt mit dieser Studie weiter? Also kommen jetzt Forscher auf Sie zu, die damit mit den Daten weiterarbeiten wollen? Können Therapeuten damit arbeiten und daraus Schlüsse ziehen?
Beides ist der Fall und beides passiert derzeit auch in der Tat. Also ja, auf wissenschaftlicher Ebene erreichen uns sehr viele Anfragen mit Blick auf eine Zusammenarbeit, auf eine Kooperation oder aber auch auf eine Weiterentwicklung im Sinne einer längerfristigen Auswertung. Aber auch auf klinischer Ebene erreichen uns viele Anfragen, sozusagen mit Blick auf die Anwendbarkeit dieser wissenschaftlichen Untersuchungen. Ja, und das macht auch sehr viel Spaß, ganz ehrlich.
Das glaube ich. Wie geht's denn für Sie und Ihr Team jetzt weiter? Arbeiten Sie weiter an dem Thema?
Wir arbeiten selbstverständlich an dem Thema weiter, ganz klar. Wir haben parallel aber auch weitere Studien an einem Kollektiv Schwangerschaftsdiabetes durchgeführt. Das soll heißen, wir arbeiten an beiden Projekten weiter. Wir haben den Schwangerschaftsdiabetes natürlich aus pathophysiologischer Sicht separiert und sehen aber auch, dass es durchaus ähnliche Verhaltensweisen gibt, sowohl bei Schwangeren mit Diabetes, aber dann doch eher mit Patienten und Typ-1-Diabetes. So dass wir einfach sehen, es gibt wohl ähnliche Verhaltensmuster, auch ähnliche Reaktionsmuster, was für uns auch aus therapeutischer Sicht sehr, sehr wichtig ist. Also wir arbeiten an beiden Projekten weiter. Wir werden an beiden Projekten Langzeitstudien erheben, sind da auch mittendrin. Und wir denken, dass wir noch in diesem Quartal ein Update geben können.
Also schön Augen und Ohren aufhalten, was die Hochschule Fulda so veröffentlicht. Wunderbar. Ich möchte in meinem Podcast oder in unserem Podcast nicht nur die Forschung in den Mittelpunkt stellen, sondern auch die Menschen ein bisschen vorstellen, die diese Forschung betreiben. Wenn Sie heute zurückschauen, was würde die 6-jährige Claudia Eberle gerne beruflich machen? Und wie hat sich das entwickelt, dass Sie heute da sind, wo Sie jetzt sind?
Also die 6-jährige Claudia Eberle, die wollte immer Medizin studieren und Ärztin werden. Da gab es gar keine Alternative. Insofern ist aus der 6-jährigen Claudia Eberle das geworden, was sie eigentlich werden wollte.
Das schaffen die wenigsten, beeindruckend. Okay, und war das dieser Weg in die Diabetesforschung, war das für Sie so vorgezeichnet?
Also für mich hat sich das entwickelt. Ich habe während meines Studiums eine experimentelle Doktorarbeit gemacht in der Schnittmenge Kardiologie-Endokrinologie. Das ist unüblich, weil es keine klassisch kardiologische Arbeit war oder auch nicht klassisch endokrinologisch war. Aber für mich war das immer eine große Chance, den Menschen individuell zu betrachten und auch über den Tellerrand rauszuschauen.
Holen Sie uns kurz ab. Kardiologisch, okay, das hat etwas mit dem Herzen zu tun?
Herzerkrankungen, genau.
Was heißt endokrinologisch?
Hormonell. Also sozusagen den hormonellen Einfluss auf Herzerkrankungen untersucht. Und das Ganze hat sich in meinem Fall an einem Tiermodell abgespielt, in dem wir sozusagen menopausale Veränderungen am Tiermodell untersucht haben. Also durch den Östrogenmangel bedingte Veränderungen am Herz-Kranz-System untersucht haben. Ja, und da ist eine gewisse Schnittmenge beider Fächer drin, aber letztlich auch des gesamten humanen Systems. Und das hat mich immer fasziniert, übergreifende Zusammenhänge mir anzuschauen. Und ich habe dann relativ früh ein Stipendium der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie bekommen. Ich habe also in der Kardiologie damit promoviert, habe dann eben dieses Stipendium bekommen für wissenschaftliche Arbeiten in den USA und bin mit diesem Stipendium dann an die University of California nach San Diego gegangen, an die UCSD und habe dort letztlich in der Fortführung meiner Promotionsarbeit wieder diese zusammenhängende, aber doch übergreifenden Effekte untersucht. Und da ging es jetzt um generationsübergreifende Programmierungen, auch durch den Diabetes, aber am kardiovaskulären System. Generationsübergreifend bedeutet auch, dass wir das jetzt nicht nur in einer Generation uns angeschaut haben, wie in meiner Promotion, sondern jetzt durchaus auch im Zuge einer Schwangerschaft und auch nach einer Schwangerschaft, also von einer Generation auf die nächste. Also ich hatte das Glück, dass ich schon an den Anfängen dieser fetalen Programmierung mit beiwohnen, auch mitarbeiten durfte. Und dann ist es sehr gut gelaufen, dass ich dann eine Anfrage aus Boston bekommen habe, also der Harvard Medical School, und bin dann von San Diego nach Boston gezogen und habe dann am Joslin Diabetes Center der Harvard Medical School weitergearbeitet, jetzt mit dem Fokus auf diabetische Forschung. Und habe dann die generationsübergreifenden Effekte durch den Diabetes auf die nächste Generation im Zuge einer Diabetesentwicklung untersucht.
Und dann ging es nach Fulda?
Nicht ganz. Dann bin ich nach Deutschland zurückgekommen. Ich war so mehrere Jahre in den USA, bin nach Deutschland zurückgekommen und habe erstmal meine Facharztausbildungen absolviert. Ich bin ja auch Ärztin parallel und habe sozusagen meine klinische Ausbildung absolviert und habe dann im Jahr 2012 im Sommer den Ruf an die Hochschule Fulda bekommen und habe im Oktober zum Wintersemester dann die W2-Professur im Schwerpunkt Innere Medizin und Allgemeinmedizin übernommen. Also für mich jährt sich meine wissenschaftliche Aktivität an der Hochschule Fulda in diesem Jahr zum 10. Mal.
Dann haben wir ja ein kleines Fest zu feiern. Lassen Sie uns einen gemeinsamen Ausblick machen. Was sind die Schwerpunkte und die Herausforderungen, denen sich Ihr Fachbereich in den nächsten Jahren stellen wird? Und welche Fragen würden Sie in Ihrer Arbeit oder in Ihren Arbeiten gerne noch beantworten?
Also für den gesamten Fachbereich kann ich nicht sprechen. Ich kann letztlich für meine Denomination sprechen. Hier sind die Herausforderungen schon groß, wenn ich das so formulieren darf. Wir befinden uns gerade in der Medizin in einem digitalen Wandel. Den sieht man nicht nur in der Diabetologie, den sehen wir auch in anderen Fächern, in anderen Schwerpunkten. Und hier stehen wir erst am Anfang. Das muss man ganz klar sagen. Und die Umgebungsbedingungen, Stichwort Datenschutz, Medizinproduktegesetz, rechtliche Lage ist in vielen Fällen ebenfalls erst in den Anfangsschuhen. Aber gerade die Medizin wird sich im Zuge des digitalen Wandels sehr verändern, sowohl für die Therapeuten, aber eben auch für die Patienten.
Und für Sie persönlich, welche Fragestellungen gehen Sie an?
Wir werden die digitale Diabetologie sicher weiter vertiefen. Wir gehören zu denen, die das schon viele Jahre machen. Auch hier haben wir die Anfänge hier mit aufgenommen. Also hier können wir in der Tat schon auf Langzeitdaten zurückschauen. Das werden wir auch weiter verfolgen. Wir sehen, dass es vielfältiger geworden ist und auch noch vielfältiger werden wird. Wir sehen, dass die Anwendung mit Blick auf den Patienten eine immer größere Rolle spielt, was ich persönlich sehr gut finde. Denn damit haben wir auch die Möglichkeit, Menschen im ländlichen Raum zum Beispiel zu erreichen, Probleme, die durch eine Infrastruktur, egal welcher Art, vorgegeben sind, zu überbrücken. Also das werden sicherlich Themen sein, die auch in die Struktur dann mit einfließen, die man mit aufnehmen muss. Das werden wir auch weiter beleuchten. Wir haben das schon gemacht, Stichwort telemetrische Untersuchungen und Ähnliches. Aber das wird noch ein größeres Gewicht bekommen in der Zukunft. Und das werden wir auch weiter untersuchen. Und mit Blick auf den Schwerpunkt der fetalen Programmierung haben wir hier ähnliche Entwicklungen, die wir auch in Zukunft weiter untersuchen werden. Also ja, 97% unserer Schwangeren sind digital unterwegs, wenn ich das so salopp sagen darf. Deshalb mischen sich dann für mich diese beiden Schwerpunkte auch wieder. Ich habe das vorher schon so anklingen lassen, aber wir haben es durchaus hier mit Menschen zu tun, die ihre Schwangerschaft einfach digital begleiten. Und Schwangere zum Beispiel haben im Schnitt 3 Smartphone-Apps auf ihrem Smartphone, ja, die ihre Schwangerschaft einfach mit begleitet. Und sowas kann man im Zuge einer medizinischen Unterstützung auch nutzen, soweit es denn legal erlaubt ist. Das möchte ich auch ganz klar sagen, denn Smartphone-Apps ersetzen natürlich nie eine ärztliche Therapie, sei es jetzt in der Gynäkologie oder in der Diabetologie oder in irgendeinem anderen Fach. Aber wir sehen, dass sich sowohl auf der Patientenseite als auch auf der Therapeutenseite die Strukturen verändern. Und da bleiben wir dran.
Das klingt sehr spannend. Ich bin gespannt, was wir in den nächsten Jahren noch von Ihnen hören. Und danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns einen Einblick in Ihre Studie zu geben. Wer jetzt Interesse bekommen hat, sich mit dem Thema genauer zu beschäftigen, schaut bitte auf die Webseite der Hochschule Fulda. Da finden sich weitere Informationen. Und wer generell Interesse an solchen Themen der Hochschule Fulda hat, kann auch unsere anderen Folgen anhören. Unser Podcast ist jetzt schon, sagen wir, etabliert und einige Jahre alt, was uns sehr stolz macht. Und wir werden auch in den nächsten Semestern tolle Folgen für euch vorbereiten, spannende Themen für euch vorbereiten. In diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal bei Gesprächsstoff.
Ich danke Ihnen.